Hallo liebe AMS F1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Wir melden uns nach dem Europa-Auftakt in Imola. Max Verstappen hat doch mal wieder gewonnen, aber am Ende war es super knapp. Schmidti, ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass Lando Norris noch so nah an Verstappen drankommt. Was war da los im Rennen?
Also ich eigentlich auch nicht, denn bis zur 42. Runde war alles normal. Max Verstappen hat mit 7,5 Sekunden Vorsprung geführt und plötzlich, man hat es eigentlich fast gar nicht gemerkt am Anfang, wird der Abstand immer kleiner und immer kleiner und dann war klar, da ist irgendwas los. Der Verstappen hat dann auch am Funk gejammert, dass er das Auto nicht mehr in die Kurven reinbringt, dass es untersteuert. Und was ist passiert? Die Reifen waren zu kalt, also nicht zu heiß, was das die eigentliche Reaktion gewesen wäre, sondern zu kalt. Und dadurch haben sie natürlich keinen Grip. Zu kalt heißt, sie waren im Mantel zu kalt. Dann versucht der Fahrer das natürlich zu kompensieren durch mehr Einsatz, durch härteres, aggressiveres Fahren. Dann wird die Oberfläche zu heiß und das kostet natürlich massiv Grip.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Reifen so kalt geworden sind? Weil auf dem Medium-Reifen, da war Max deutlich schneller als Lando Norris. Wir hatten ja am Anfang gar nicht gedacht, dass er so gut wegziehen kann. Es sah dann aber relativ schnell so aus. Hat alles im Griff. Und nach dem Stopp war er ja auch noch bis zum dritten Renndrittel eigentlich überlegen in Führung. Und wieso hat sich das dann so stark gedreht von dem einen Reifen auf den anderen?
Ja, ich glaube, die Vorgeschichte liegt schon im Training. Red Bull hatte ja massive Probleme, das Auto abzustimmen, schon am Freitag. Man hat dann eine Nachtschicht eingelegt. Sebastian Buemi ist im Simulator gefahren. Es war ein bisschen besser am Samstagmorgen, musste aber trotzdem nochmal nachbessern, weil Verstappen waren immer noch nicht zufrieden. Er hat gesagt, er ist im dritten Training nochmal einen Long Run gefahren, der auch wieder nicht toll war, etwas besser wie am Freitag. Und dann hat man dann doch über Feintuning und nochmal abklären im Simulator ein Setup gefunden, was für eine Runde zumindest mal gut war. Aber Pierre Vacher, der Technikdirektor, hat mir schon vor dem Rennen gesagt, wir sind uns nicht ganz klar, ob das auch fürs Rennen passt. Und am Ende meinte er, und das war kurz nach dem Rennen, da haben die natürlich auch noch nicht alle Analysen, es lag wohl am Setup, man hat vielleicht die Vorderachse zu sehr geschützt. Und dann ist eben über die Dauer, die Reifen verschleißen dann ja auch ein bisschen, ist weniger Gummi auf dem Reifen, ist eben die Temperatur vorne abgestürzt.
Trotzdem finde ich es ganz interessant, dass Sie den harten Reifen im freien Training gar nicht ausprobiert haben. Haben Ihnen da vielleicht auch Erkenntniswerte dann gefehlt für den Sonntag?
Auf jeden Fall. Durch dieses Chaos am Freitag, wo überhaupt nichts lief und es lief wirklich nichts, weil Max Verstappen war öfter im Kiesbett als in der gesamten letzten Saison zusammen. Weil überhaupt nichts lief, hat man eben sich darauf konzentriert, auf den Medium-Reifen und auf den Soft-Reifen und hat den harten sich aufgehoben, weil man dachte, der harte wird sowieso der wichtige Reifen fürs Rennen. Haben wir lieber zwei Satz Reifen. Christian Horner hat nach dem Rennen zugegeben, das war wohl der falsche Weg. Wäre besser gewesen, wenn wir zu den ganzen Defiziten, die wir ohnehin schon hatten, wenigstens eine Information über alle drei Reifen gehabt hätten. Und das hat man sicher versäumt.
Wie konnte er sich dann trotz dieser Schwäche im Schlussteil des Rennens vor Lando Norris halten, weil der Vorsprung, der ist ja rapide gesunken, also der Norris hat teilweise eine halbe Sekunde aus dem Vorsprung weggeknabbert oder weggefressen eher gesagt und trotzdem gab es einen Moment, wo du sagst, da hat er das Rennen dann trotzdem gewonnen, der Max.
Ja, das war für mich die Runden 59 und 60, wo er diesen Vorsprung, der ja dann schon auf 1,6 Sekunden geschrumpft war, konservieren konnte, für zwei Runden wenigstens. Das lag zum einen daran, dass sich Max Verstappen natürlich immer mehr an dieses Fahren wie auf Eis gewohnt hat, dass er sich auf die Stärken des Red Bull an diesem Tag konzentriert hat. Das war der gute Topspeed, das war ganz anders am Freitag, kommen wir vielleicht noch kurz drauf. Und geschaut hat, dass er gut über die Geraden kommt. Und Lando Norris hat ja gemerkt, er holt jetzt wahnsinnig auf, hat natürlich richtig attackiert. Und das ging natürlich auch bei ihm ein bisschen auf die Reifen. Er musste den Reifen für zwei Runden eine Erholungsphase gönnen. Und in diesen zwei Runden war Max da und hat dann mal den Vorsprung eingefroren. Er ist ja dann wieder gesunken von 1,6 auf 1,4, 2, 1,2, 1,0. Und erst in der letzten oder in der vorletzten Runde war er im DRS-Bereich. Aber das hat ihm nichts mehr geholfen, weil es auf der Rennstrecke nur eine DRS-Zone gibt. Und das ist dummerweise die Zielgerade. Und der Weg von Rivazza bis zum Zielstrich ist viel zu kurz, als dass man da hätte davon profitieren können.
Und auf der anderen Seite ist der Red Bull auf der Geraden auch eine Macht. Das sah am Freitag noch anders aus?
Ganz anders. Also bei Red Bull, das war der Grundfehler, dass man bei Red Bull das erste Setup, also als man ins erste Training ging, viel zu viel auf Abtrieb gesetzt hat. Man hatte wieder diese panische Angst vor dem Körnen, denn das, da hat man sich an 2 Jahre zuvor erinnert, das ist auch so eine Rennstrecke, wo es leicht ist, dass die Reifen zu körnen beginnen. Und das ist ja so eine Schwäche von dem Red Bull. Wir haben das ja in Melbourne schon gesehen und hat dann eben auf Abtrieb gesetzt, damit die Reifen richtig arbeiten und stand dann im Nirgendwo. Erstmal war wahnsinnig langsam auf den Geraden und bekam dann abwechselnd Übersteuern und Untersteuern, weil man dann versucht hat, mit dem Setup nachzukorrigieren und hat dann sich auch noch Balanceprobleme eingefangen. Und Vacher hat dann erzählt, wir hatten eigentlich 2 Probleme. Das war, wir hatten zu viel Luftwiderstand und wir hatten das Balanceproblem. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt lösen wir erstmal das Problem mit dem Luftwiderstand. Schauen, dass wir das Auto von der Konfiguration so hinkriegen, dass es wieder schnell auf der Geraden ist und trotzdem nicht in den Kurven zu viel verliert. Und dann kümmern wir uns um das Balanceproblem. Also auch wieder typisch Red Bull, die sind da schon unheimlich erfahren und clever. Die vermischen nicht beides zusammen und kommen noch weiter in den Wald, sondern die sagen, ein Problem lösen, wenn das gelöst ist, das nächste.
Das ist ganz interessant, wenn du das ansprichst, weil ich war nach dem Rennen bei Andrea Stella, habe ihn darauf angesprochen, Lando Norris hat gesagt, 2 Runden mehr und ich hätte ihn gehabt. Mhm. Dann hat er relativ schmunzelnd gesagt, naja, 63 Runden, das muss dann auch reichen, um zu gewinnen. Und er hat die Niederlage, die für ihn sich gar nicht so angefühlt hat, weil McLaren gar nicht damit gerechnet hat, überhaupt noch in Schlagdistanz zu kommen, auch damit begründet, dass sie besser werden müssen in Zukunft, was dass die Leistung des Teams an der Strecke angeht. Und Red Bull hat da mal wieder gezeigt, dass sie da vielleicht noch dieses kleine Mühe besser sind?
Ja, absolut. Also es war ja ein wirklich schwieriges Wochenende für Red Bull. Das muss man erst mal sagen. Und die haben ihren Kopf aus der Schlinge gezogen, wie sie das schon oft gemacht haben. Es gelingt nicht immer. In Miami hat es nicht funktioniert. In Imola hat es gerade so funktioniert. Das zeigt, und Fred Vasseur hat es dann auch nach dem Rennen gesagt, wir drei da vorne liegen so eng zusammen, jetzt kommt es wirklich auf jedes kleine Detail an. Der Ferrari hat im Qualifying versagt. Wie gesagt, der Red Bull hat am ersten Trainingstag eigentlich einen Trainingstag verschenkt. Und das Bild des Autos hat sich ja komplett gewandelt über die 3 Tage. Also am Anfang war der Red Bull noch fürchterlich schlecht. Im zweiten Sektor hat er unheimlich viel Zeit verloren. Am Renntag war das seine Stärke und die Schwäche des McLaren. Also man muss da schon alles zusammenbringen, dass man dann auch ein Rennen gewinnen kann. Und ich glaube, das macht die Formel 1 jetzt richtig spannend.
McLaren hat sich doch ein bisschen als erster Red Bull-Jäger herauskristallisiert. Das hatten vor dem Rennwochenende vielleicht nicht alle so gedacht, weil Ferrari hatte ein dickes Upgrade-Paket mitgebracht. McLaren hatte sich auf Kleinigkeiten konzentriert und sie waren von der ersten Session an dabei bei der Musik. Oscar Piastri war im Qualifying Zweiter, musste dann von Rang 5 starten. Das hat McLaren ein bisschen geschadet im Kampf um den Sieg, oder wie siehst du das?
Ja, das hat ihnen sicher geschadet. Ich meine, wenn die zwei McLaren direkt hinter Verstappen haben, können sie auch taktisch vielleicht ein bisschen besser agieren. So war Piastri da natürlich hinter den beiden Ferrari eingeklemmt und man konnte ihn jetzt nicht absichtlich früher an die Box holen, um vielleicht irgendeine Reaktion zu provozieren bei Red Bull. Man muss dazu sagen, McLaren hat sein großes Upgrade in Miami gebracht. Aber diese großen Upgrades, die funktionieren nicht auf Anhieb. Obwohl Lando Norris dort gewonnen hat. Aber man hat ja gesehen, McLaren ist auch am Freitag noch mit einem Aero-Gitter gefahren, mit Flowis gefahren, weil sie das nochmal verifizieren wollten, was sie in Miami gelernt haben. Und daraus wurden sie nochmal ein Stück besser. Für den Ferrari war das jetzt das erste Rennen mit dem Upgrade. Die werden Monaco und Montreal wieder dazulernen und sicher stärker sein, als sie es jetzt waren.
Ferrari, große Hoffnung der Tifosi vor dem Rennen. Vielleicht haben die meisten auf einen Rennsieg von Charles Leclerc gehofft, der ja auch die ersten beiden Trainingssitzungen gewonnen hatte. Im Long Run waren sie stark. Doch im Rennen war er dann einmal auch in Schlagdistanz zu Lando Norris. Warum ist er dann doch am Ende mit 7 Sekunden Rückstand auf die ersten beiden ins Ziel eingefahren?
Ja, es gab im Rennen 2 Phasen, wo Leclerc aufgeholt hat, sowohl auf Verstappen als auch auf Norris. Das Problem war halt nur, er fuhr immer irgendwie so in den Turbulenzen von Norris. Er war ja immer so im Einzugsbereich von 2, 2,5 Sekunden und das spürt man natürlich dahinter. Norris hatte meistens freie Fahrt, weil sich Verstappen relativ früh verabschiedet hat nach vorne und das war natürlich sein Vorteil. Und wie du schon sagst, bis zur 50. Runde rum hat Leclerc den Abstand zu Norris gehalten auf 2 Sekunden so und dann ging die Schere auf, eben weil die Reifen überhitzt haben.
Er ist ja dann auch in der Variante Alter mal kurz übers Gras geschossen. Genau. Das hat ihm dann die Reifen auch hingerichtet, hatte was er im Nachhinein gesagt.
Ja, da braucht man mindestens 2 Runden, bis die Reifen wieder da sind. Das hat sich auch bei Sergio Perez und bei Lewis Hamilton gezeigt, die ja auch eine Abkürzung durchs Kiesbett genommen haben. Die haben dann gleich 5 oder 6 Sekunden verloren durch diesen einen Ausrutscher. Und wenn man sich die Runden danach anschaut, dann ist erst die 3. Runde wieder einigermaßen normal. Also man verliert dann noch mehr als diese 5, 6 Sekunden. Bei Charles Leclerc war es ja nur eine. Aber wenn dann halt jede Runde nochmal 3, 4 Zehntel dazukommen, im Anschluss ist man dann gleich mal 2 Sekunden weiter hinten, als es vorher war. Und das holt man dann nicht mehr auf. Da müsste man mehr investieren, also mehr aggressiver fahren. Und das verzeihen dann wieder die Reifen nicht.
Bei Ferrari war es jetzt so, Leclerc hatte Sainz doch relativ gut im Griff. Er hatte, glaube ich, eine Trainingssitzung, war er nur langsamer am Samstag. Hat dann deine Theorie auch wieder bestätigt, wenn das Auto bei Ferrari diffiziler zu fahren wird, nimmt er dann dem Spanier doch die paar Zeitspäne wieder ab?
Ja, es scheint so, weil Sainz hat gesagt, er ist das ganze Wochenende mit dem Auto nicht so richtig klargekommen. Er wusste auch nicht so recht, warum. Er hat sich nicht ganz so wohl gefühlt in dem Auto. Und das ist wieder ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht zwar mehr Abtrieb jetzt hat, aber doch ein bisschen spitzer geworden ist. Das stört den Leclerc weniger als den Sainz. Und jetzt werden wir mal die nächsten Rennen abwarten. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn das Pendel jetzt wieder deutlicher Richtung Leclerc ausschlägt.
Im Qualifying hat ja Ferrari eigentlich, das ist eine ihrer Stärken, Vasseur hat nach dem Rennen gesagt, da haben wir es eigentlich verloren. Max Verstappen ist auf die Pole gefahren, weil er einen kleinen Trick angewandt hat, der vielleicht ihn ja auch den Sieg dann am Sonntag gebracht hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch wieder, da muss man sagen, Max Verstappen hat zweimal seine Extraklasse gezeigt und zweimal auch demonstriert, warum er wahrscheinlich jetzt, wo es alles so eng ist, die Trumpfkarte für Red Bull werden kann, weil er in dem Moment, wo es zählt, da ist. Und das eine war, wie gesagt, die beiden Runden, von denen wir schon gesprochen haben im Rennen. Und das andere war das Qualifying. Er hat dann den Windschatten von Nico Hülkenberg genutzt. Da ist sicher ein bisschen Glück mit dabei, aber ich glaube, man hat da schon geschaut. Hülkenberg war ja relativ früh raus im Qualifying. Da kann man ja ungefähr ausrechnen, wann der wieder vorbeikommt. Er hat sich da in den Windschatten gehängt. Das hat 1,5 Zehntel gebracht. Das ist natürlich, wie gesagt, wenn alles um ein paar Hundertstel geht, ist das natürlich ein Riesengeschenk. Aber es kommt eben noch was dazu. Und das hat Vasseur auch gesagt. Es ist immer wieder zu beobachten, dass der Red Bull in den Qualifikationsrunden, egal welche Rennstrecke, im ersten Sektor und speziell auf der Geraden bis zur ersten Kurve, Windschatten oder nicht Windschatten, auf alle anderen gewinnt. Und das ist natürlich schon mal ein psychologisches Moment für alle anderen, weil die sehen ja die Splitzeiten auf ihrem Display. Und wenn die sehen, oh, wir sind da schon wieder 2 Zehntel hinter dem Verstappen, dann muss man noch mehr angasen, macht vielleicht Fehler. Also das ist schon auch, wie gesagt, von der Psychologie her ein Vorteil. Und alle rätseln, was Red Bull da macht. Manche sagen, vielleicht gehen Sie die Runde mit niedrigeren Reifendrücken an, sodass der Reifen besonders gut in den ersten Kurven haftet. Man hat dann hinten raus ein Problem. Verstappen hat ja auch im letzten Sektor dann 2 Zehntel verloren. Da haben ihm dann die 1,5 geholfen, die zusätzlich noch dazugekommen sind durch den Hülkenberg. Oder sie fahren ein spezielles Energiemanagement, sodass sie eben gerade auf die erste Gerade eben den nötigen Schwung mitnehmen, der ihnen dann diesen Vorteil verschafft. Ich meine, sie waren immer schnell auf der Geraden, aber es ist wirklich bei diesen Qualifikationsrunden, wo es um alles geht, ist es auffällig, dass sie eben da auf der Zielgeraden bis zur ersten Kurve, egal welche Strecke, mehr Zeit gewinnen auf die Konkurrenz als jetzt in normalen schnellen Runden.
Vielleicht sollte man dann die Splitzeiten aus dem Cockpit verbannen für die Fahrer, genau, Damit sie nicht gleich demoralisiert sind, wenn sie sehen, dass der Max da ihnen doch ein paar Zehntel oder ein paar Hundertstel eingeschenkt hat. Kommen wir zum nächsten Team, das auch sich besser präsentiert hat, ein bisschen Schwung jetzt langsam aufnimmt. Das ist Mercedes. Klar, die Plätze 6 und 7 sind nicht nach dem Anspruch der früheren Dominatoren. Toto Wolff hat gesagt, das ist aktuell die Realität. Trotzdem, es geht ein bisschen voran.
Ja, also man hat ungefähr eine Zehntel, vielleicht sogar 1,5 Zehntel auf das Spitzentrio gewonnen. Es war jetzt der Abstand im Qualifying von George Russell auf die Pole Position eine halbe Sekunde. Das waren auch schon mal 8 Zehntel am Anfang der Saison. Also es geht langsam was vorwärts. Was noch viel wichtiger ist, es fällt den Ingenieuren jetzt einfacher, die Autos auszubalancieren. Das war ja die große Schwäche. Sie haben ja immer ein bisschen Angst, dass die Hinterreifen überhitzen. Da muss man mit der Balance hin und her schieben. Dann geht es oft ins Gegenteil. Dann stimmt die Vorderachse nicht. Bei Lewis Hamilton ist das passiert. Er hat sich ja dann plötzlich im Qualifying darüber beklagt, dass das Auto massiv untersteuert. Auch ein Grund, warum er dann hinter Russell gelandet ist. Im Training, im Rennen war es dann eigentlich ganz okay für beide. Aber wie gesagt, es ist da schon noch viel zu tun. Der Lichtblick, sagen sie, sie hat eine ganze Zeit lang Sichtkontakt zu Sainz und sie sind vor Perez im Ziel gelandet. Also es geht ein bisschen bergauf, muss man sagen.
Und sie haben einen cleveren Trick gemacht. Russell lag vor Hamilton und am Ende ist dann Hamilton vor ihm ins Ziel gekommen, weil Mercedes Russell nochmal reingeholt hat.
Ja, genau. Also es war so, normalerweise hätten sie 14 Punkte gemacht. Es gab natürlich dann noch den Extrapunkt für die schnellste Runde. Und der einzige der beiden Mercedes-Fahrer, der das Fenster zu Perez hatte, um einen extra Boxenstopp einzulegen, war Russell. Bei dem war man sich auch nicht ganz sicher, ob die Reifen halten, denn er war schon in der 21. Runde an der Box, um von Medium-Reifen auf harte Reifen zu wechseln. Da hatte man ein bisschen Sorge, dass vom Verschleiß ja vielleicht am hinten raus dann Probleme geben könnte. In den 4 Runden bevor diesem Boxenstopp war Hamilton dann auch im Schnitt 4 Zehntel schneller. Der hatte Reifen, die 6 Runden weniger alt waren. Wie gesagt, man hat dann Russell reingeholt, der ist dann locker vor Perez wieder rausgekommen. Dann natürlich mit Medium-Reifen, die waren zwar angefahren, aber das reicht natürlich zu dem Zeitpunkt des Rennens, wo die anderen schon relativ alte harte Reifen hatten, reicht das natürlich aus, locker auf die schnellste Runde zu fahren. Und dann hat Mercedes am Ende als Team einen Punkt gewonnen. Russell hat natürlich 2 hergeschenkt. Erst 2 hergeschenkt und dann noch wieder einen bekommen durch die schnellste Runde, aber unter dem Strich einen hergeschenkt. Ja.
Also ich würde sagen, aus Teamsicht gut gemacht.
Gut gemacht. Der war ein bisschen sauer, aber weniger auf die Aktion, sondern auf den frühen ersten Boxenstopp. Aber da haben die Strategen dann gesagt, hey, schaut euch die Rundenzeiten an. Er hat in den letzten 3-4 Runden schon massiv Zeit auf Sainz verloren. Man hat gesehen, die Reise geht rückwärts und hat ihn halt reingeholt. Auch in der Hoffnung, dass man vielleicht ein paar andere mit reinzieht und dass ein bisschen Chaos entsteht. Hat sogar ganz gut funktioniert, nicht für Mercedes, dazu waren sie zu langsam, aber eigentlich haben sich dann alle dran orientiert. Der nächste war Norris, der reingekommen ist. Norris hat dann Verstappen mitgezogen, 2 Runden später. Der Verstappen zieht den Leclerc rein. Also innerhalb von 5-6 Runden haben dann alle in den Top 10 die Reifen gewechselt. Wahrscheinlich sogar früher, als es ihnen lieb war.
Noch früher hat Nico Hülkenberg die Reifen gewechselt. Der lag zu diesem Zeitpunkt auch in den Top 10. Am Ende gab es aus deutscher Sicht leider keine Punkte für ihn. Was hat er gesagt nach dem Rennen? Wieso ist es so gelaufen?
Ja, er hat einen super Start, ist an beiden Toro Rosso vorbeigekommen. Wobei bei Toro Rosso war nicht nur der schlechte Start entscheidend, sondern sie haben sich für die falsche Seite entschieden bei der Anfahrt auf die erste Kurve. Das ist in Imola ganz komisch. Mal ist es die linke, die gute Seite, mal die rechte, je nachdem, wo der Stau entsteht. Diesmal entstand er innen. Beide Toro Rosso waren innen. Hülkenberg ist außen an ihm vorbeigefahren. Er hat dann uns auch erzählt nach dem Rennen, er ist eigentlich relativ locker vor den beiden Toro Rosso hergefahren und wenn das Rennen so zu Ende gegangen wäre oder wenn er beim Boxenstopp vor den beiden geblieben wäre, hätte er das wahrscheinlich auch gehalten. Das Dumme war, Toro Rosso hat Ricciardo sehr, sehr früh reingezogen, schon in der 11. Runde. Eine Runde später kam Tsunoda und dann hat man bei Haas geglaubt, wir müssen das kontern. Es hat noch nicht mal funktioniert, denn Hülkenberg rutschte zwischen die beiden Toro Rosso und er sagt im Nachhinein, war es ein Fehler. Wir hätten dann draußen bleiben müssen und dann hoffen vielleicht im zweiten Teil des Rennens mit frischeren Reifen die Toro Rosso nochmal einzuholen. Er fuhr dann öfter als Tsunoda im Verkehr, das hat die Reifen hingerichtet und zum Schluss ist ihm Tsunoda 7 Sekunden davongezogen.
Und Sergio Perez, der nur von Platz 11 kam und Lance Stroll mit frischeren Reifen, die konnte er nicht halten. Er hat dann auch gesagt zu uns, das ist eine andere Liga, wenn die da genau kommen, da kann er nichts machen.
Nein, er konnte auch zu Not nichts machen.
Ne? Ja, genau. Auf der anderen Seite, wenn wir uns einen anderen Routinier angucken, das ist Fernando Alonso, der hatte ein rabenschwarzes Wochenende. Was war denn da los?
Ja, absolut. Also mein Aston Martin hat ein riesiges Upgrade gebracht. Also es war meiner Ansicht nach fast so groß wie das von McLaren in Miami. Die haben im Moment, fehlt ihnen irgendwie die Sicherheit. Schon das erste Upgrade in Suzuka hat nicht so funktioniert und nicht so durchgeschlagen. Die versuchen verzweifelt, das Auto ein bisschen gutmütiger zu machen. Das Auto ist sehr spitz. Man kann es auf eine Runde ganz gut hintrimmen, aber dann leiden im Rennen die Reifen. Alonso ist dann am Samstag, der Freitag war ganz ordentlich, da hat man natürlich noch Daten gesucht und so und dann am Abend geschaut, was ist denn so das beste Setup. Alonso ist dann im dritten Training mit harten Reifen gefahren und war auf dem Weg zu einer wirklich sehr, sehr guten Runde. Die wäre mit Abstand die schnellste auf den harten Reifen gewesen und ist dann in Rivazza 2 abgeflogen. Auch ein Zeichen dafür, wie spitz dieses Auto ist. Das ist einfach das Heck gekommen. Trotz des Unfalls war er eigentlich relativ zuversichtlich, weil diese Runde hat ihm gesagt, hey, da steckt was drin. Das Dumme war natürlich, das Auto war stark zerstört. Man ist erst 4 Minuten vor Qualifikationsbeginn fertig geworden. War natürlich auch nicht so alles am richtigen Platz, wie es sein sollte. Und er musste dann, weil man natürlich unter Zeitdruck war, musste dann Sprit mitnehmen für das gesamte Q1. Hatte relativ viel Sprit an Bord. Die erste Runde hat dann zunächst mal gepasst, aber man hat schon gemerkt, das wird nicht reichen. Er ist dann quasi nochmal losgefahren, aber immer noch mit zu viel Sprit an Bord. Es waren ja nur 2 Runden verbrannt, Benzin. Und ist dann wieder durchs Kiesbett, da ist der Unterboden wieder beschädigt worden. Und dann war der Angriff, ein dritter Versuch war dann sinnlos, mehr oder weniger, hat dann auch abgebrochen. Und wenn man von hinten startet, der hat ja dann auch die Option genommen, aus der Boxengasse zu starten, um ein paar Setup-Änderungen zu machen, dann hat man keine Chance. Man hängt am Ende eines DRS-Zuges, unmöglich da vorbeizukommen. Und er hat das Rennen dann eigentlich nur noch als Test betrachtet. Aber Lance Stroll, muss man sagen, ist ein gutes Rennen gefahren. Der war ja auch nur auf dem 13. Startplatz, ist 9. geworden. Hat sich da gut durchgekämpft, mit dieser etwas alternativen Strategie lange zu warten mit dem Boxenstopp. Und das könnte ein Anzeichen sein, dass in diesem Upgrade was drinsteckt, wenn man es ein bisschen besser versteht.
Jetzt kommt das Highlight des Jahres für viele. Es geht nach Monaco. Schmidti, was denkst du, wie wird das laufen? Freust du dich auch drauf, mal wieder dort zu sein?
Ja, irgendwie schon, weil es so eine spezielle Rennstrecke ist und die Vorhersagen wirklich sehr, sehr schwierig sind. Man würde jetzt sagen, ja, langsame Kurven. Da ist der Red Bull am besten, der wird den da allen um die Ohren fahren. Aber Monaco ist so speziell, da zählt auch viel der mechanische Grip, nicht nur die Aerodynamik. Der Leclerc ist da immer vor 2/3 Zehntel gut, das ist ja seine Hausstrecke. Also ich würde mir jetzt da keinen Tipp zutrauen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es wird da vorne wieder saumäßig eng hergehen. Und da ist natürlich noch mehr als in Imola. Die Pole Position oder ein guter Startplatz ist die halbe Miete, weil da ist Überholen noch schwieriger. Ich meine, Imola war schon hart, da hat man sich mit der DRS-Zone verschätzt, die war ja 100 Meter kürzer als vor 2 Jahren. Das war ein Grund, warum es wirklich so schwer war. Bloß in Monaco kann man keine DRS-Zone verlängern, weil da ist gar kein Platz dazu. Da gibt's nur diese Gerade aus dem Tunnel raus. Die Zielgerade ist zu kurz. Also, wie gesagt, Training ist alles und da kommt es natürlich darauf an, dass man dann wirklich zur Minute X das Auto top abgestimmt hat, dass man die Reifen gut nutzt und dann eben, wie gesagt, fehlerfrei über diese Runde kommt. Und wir wissen ja, Max Verstappen ist immer dann gut, wenn es um alles geht.
Ja, am Freitag geht es dann schon wieder los in Monaco. Am Samstag geht es dann um alles, weil dann steht das Qualifying an. Mich würde mal interessieren, was denkt ihr, macht Max wieder alle nass oder hat McLaren eine große Chance, mit Ferrari gemeinsam Red Bull herauszufordern? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.
Servus. Thank you.